Ruhe bitte. Aufnahme jetzt.
Guten Morgen, Herr Huber.
Guten Morgen, Herr Lüthi. Sind Sie zurück aus dem All?
Das ist jetzt gleich eine schwierige Frage, weil ich bin mir noch nicht mal sicher, ob ich hier im All war.
Ja, aber nach der Folge?
Also ich bin mir eben gerade bei dieser Folge nicht wirklich sicher. Ich weiß, sie ist theoretisch im All. Ich bezweifle das allerdings.
Gut, aber Sie haben ja gesagt, dass Sie heiß haben.
Ja,
und haben Sie im gleichen Atemzug gesagt, dass im All minus 135 Grad ist?
Ja, ich sehne mich danach.
Wenn Sie jetzt heiß haben, waren Sie nicht im All.
Richtige Schlussfolgerung.
Genau.
Und Sie warten immer noch auf das Abschleppfahrzeug?
Natürlich.
Und ist immer noch nicht gekommen?
Nein.
Sauerei.
Ja, aber es sind auch keine Fische mehr gekommen.
Und das ist ja direkt langweilig.
Ich glaube, der Mann von letztes Mal, der ist zu Fuß gegangen dann.
Die 35 Meilen zurück, da stand irgendwo auf einer Tafel.
Genau. Ja, hat ja Zeit.
Ein bisschen einsam, aber okay.
Ja, im All ist man auch einsam.
In dieser Folge nicht.
Wie haben Sie denn das erlebt? Haben Sie da, letztes Mal haben wir ja so viele Notizen gemacht über die Dialoge.
Ja, und hier gibt es noch viel, 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 viel mehr Dialoge.
Bei mir viel, 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 viel weniger Dialoge.
Eben, darum wird es spannend, wie wir durch diese Geschichte kommen. Das ist nämlich gar nicht so einfach, weil ich finde, die ganze Folge lebt sehr stark einerseits vom Bild, aber auch vom Dialog. Ich bin gespannt, wie wir das vermitteln können.
Meine Haltung ist einfach, aber dazu können wir noch kommen.
Zuerst sollten wir ja sagen, wer wir sind, sonst weiß das wieder niemand. Das ist ja furchtbar.
Genau.
Also, wir sind das Institut für Abfallzertifizierung und wir haben uns vorgenommen, diverse Produkte wie auch Informationen etc. uns genauer anzuschauen und gegebenenfalls zu zertifizieren als Abfall. Wenn ein Produkt oder ein, wie hier jetzt, ein Film als Abfall zertifiziert ist, müssen die Konsumenten das eben nicht mehr konsumieren und dadurch wird Abfall eingespart. Also es ist so ein Umweltschutzprojekt, wenn man so will.
Ein nachhaltiges.
Da kam Frau Hinterwald vor einiger Zeit und sagte uns, ja, die Serie auf Netflix Love, Death and Robots sollte als Abfall zertifiziert werden. Wir waren uns da nicht ganz einig, ob das wirklich so ist, also ob man das über die ganze Serie machen sollte. Deshalb haben wir eine Arbeitsgruppe gegründet, die jetzt jede einzelne Folge durchgeht und sich das genau anschaut, ob das zu zertifizieren ist oder nicht. Und am Schluss ein Resümee zieht und dementsprechend die ganze Serie zum Abfall erklärt oder eben nicht. Und jetzt sind wir bei der Folge 13 mit dem Titel Raumschiff Nummer 13 oder in Englisch Lucky 13.
Wir spoilern natürlich auch hier in jeder Folge.
Also wir gehen davon aus, dass jeder die Folge schon gesehen hat, obwohl wir sie nochmal zusammenfassen. Achtung, es wird fleißig geflucht, es findet ganz viel Gewalt statt, also vielleicht nicht ganz geeignet für Kinder. Kommen wir doch einfach zu den Symbolen.
Da ist mir was aufgefallen, Ihnen auch?
Ich rätsle immer noch über diese Symbole, weil ich finde sie mehr oder weniger unlogisch.
Was anders war zu den Symbolen, das erste hat sich nicht gedreht und dann gezeigt, sondern hat sich transformiert.
Und das passt nicht zu den anderen. Also wir reden von einem schlagenden Herzen und schlagendes Herz, nicht so, wie man das grafisch oder als Icon normalerweise darstellen würde, also als Herzform, sondern als menschliches Herz, also als Organ. Und dieses Organ pumpt. Es ist in sehr feinen Linien gezeichnet gegenüber den anderen Symbolen, die sehr in groben Linien gezeichnet sind. Also irgendwo muss das von einem anderen Grafiker sein oder sonst irgendwas. Es passt irgendwie gar nicht. Was hat das denn für Sie für eine Bedeutung?
Einfach so in der Schlacht dann das klopfende Herz.
Für mich drückt das doch irgendwo das Leben von Lucky 13 aus.
Ah, das ist jetzt aber weit hergeholt.
Finden Sie?
Ja, ist doch nur eine Maschine.
Ja klar, aber das ist ja die Gedankenwelt dieser ganzen Story. Das ist ja die Überstory über die Story von heute. Also gut, also das zweite ist das ominöse Love, Death and Robots Kreuz. Und ich habe mir lange überlegt, was das für eine Bedeutung hat, weil das taucht ja immer wieder auf. Und ich bin zum Schluss gekommen, denen ist einfach nichts Gescheiteres eingefallen.
Das verbindet das erste und das dritte Icon.
Okay.
Das nächste Logo, das für mich aussieht wie ein Hufeisen, soweit auch mit Glück zu tun hat.
Das macht irgendwo am meisten Sinn.
Es entschuldigt die Sinnlosigkeit nicht eigentlich von den Icons diesmal.
Also sie hatten schon bessere Icons, wollen wir mal so sagen.
Genau. Vergessen wir mal die Icons. Die Kamera blendet plötzlich in eine Flughalle und aus der Vogelperspektive läuft eine Person durch die Flughalle, nähert sich einem Raumschiff. Von Colby, so im Selbstgespräch, ihren Gedanken, erzählt sie das, was so Brauch ist bei ihrer Truppe. Die Anfänger bekommen das Flugzeug, das keiner haben will. In meiner Fluggruppe war das das Lucky 13. Technisch stimmte eigentlich alles mit dem Flugzeug. Und sie denkt auch so, bevor sie mir gegeben wurde, sind zwei Crews mit ihr umgekommen. Es kommt eine schöne Überblendung filmtechnisch. Man sieht dann plötzlich so einen grünen Schirm wie ein Kontrollschirm. Das erste Mal habe ich nicht ganz kapiert, was das sollte. Ich fand auch die Überblendung noch schön. Sie sagt auch, sie haben sie, die Lucky 13, mit ihren Toten immer wieder zurückgeholt. Dann sieht man so eine Waschszene, wo das Blut weggewaschen wird. Dann so die Laderampe hinunter, dann kullert eine Hand Laderampe herunter. Kommt ein Mann, hebt sie hoch und tut sie in einen schwarzen Sack. Sie sagt auch, wenn ein Schiff einen Einsatz übersteht, aber die Crew stirbt, ist das schon ungewöhnlich. Aber zweimal? Sie haben noch nie von so einem Fall vorher, aber auch danach nie mehr davon gehört. Was mir noch aufgefallen ist, wieder die Überblendung mit Grün. Also ich habe das Gefühl gehabt, das Schiff beobachtet sie. Da ist mir so eine Szene in den Sinn gekommen von Hall.
Genau.
Odyssee 2001 mit dem roten Auge. Hier ist es grün. Aber das war schon die einzige Gemeinsamkeit zu diesem Film.
Also was man vielleicht noch ergänzen muss, also falls es Leute dabei hat, die diese Folge noch nicht gesehen haben. Leutnant Colby ist eine afroamerikanische zierliche Frau.
Sagt sie auch noch das Zahlenspiel, also nicht nur, dass das Raumschiff Nummer 13 ist, denn es hat auch eine Nummer 13-02313.
Es beginnt und endet mit einer 13. Und nicht nur das, die Addition der Zahlen ergibt auch wieder eine 13. Piloten sind so ziemlich abergläubisch. Zu meinem Glück, findet sie.
Leutnant Colby schaut auf die Kamera des Schiffes, die sich gerade ausschaltet und murmelt zu sich selbst. Scheiße. Wieder aus der Sicht der Überwachungskamera sieht man, wie sich Major Graham nähert und zu Colby sagt.
Sie gehört ganz Ihnen, Leutnant.
Wieder in einer direkten Ansicht, sagt der Major.
Die Anfänger kriegen die Überreste, das wissen Sie.
Colby erwidert.
Aye, aye, Sir.
Sie sieht, dass außen am Cockpitfenster bereits eine Beschriftung angebracht wurde. LT für Leutnant, A. Colby und in Anführungs- und Schlusszeichen Cutter. Ein Mann taucht auf aus dem Hintergrund und sagt,
ich habe es schon mal dran geschrieben, Ma'am. Ist hoffentlich in Ordnung.
Er stellt sich vor ihr auf und sagt weiter,
Chief Warrant Officer Jack Lee, Ma'am. Rufname Jacko.
Er gibt ihr die Hand. Sie sagt,
Cutter, Colby. Schön, Sie kennenzulernen.
Jacko sagt mit einer leisen Stimme,
geben Sie nichts auf das Gerede, Ma'am.
Sie erwidert,
nun, ich bin kein abergläubischer Mensch, Jack. Ist nur eine Maschine.
Jack widerspricht.
Nein, da haben Sie Unrecht, Ma'am.
Sie grinst. Jack weiter.
Flugzeuge haben eine Persönlichkeit. Das sind nicht nur Maschinen.
Dabei geht er in den Bug des Schiffes und Colby folgt ihm. Die Sicht wechselt wieder auf die Überwachungskamera des Schiffes. Jack sagt weiter.
Ganz besonders nicht 13.
Dabei berührt er mit der Hand beim Vorbeigehen eine Plakette des Schiffes. Colby sieht das und schaut sich die Plakette genauer an. Es ist eine Plakette mit der Flugnummer des Schiffes und weiteren Angaben wie Baujahr. September 2077. Unter der Plakette befindet sich ein großer Knopf mit der Aufschrift Panic. Colby drückt den Knopf und die Rampe zum Bug schließt sich.
Ja, da haben wir die erste Szene eigentlich.
Ja.
Die Kennenlernszene von Colby und dem Schiff.
Ja, und von Jack. Also sind ja die drei wichtigsten Charaktere, Personen kann man ja nicht sagen.
Das ist so realistisch, man kann schon von Personen sprechen.
Ja, also das Flugzeug als Person.
Ja.
In der nächsten Szene, über einem Wolkenmeer treten drei Schiffe in Formationsflug in die Atmosphäre ein. Man hört Colby erzählen.
Unsere erste Mission. Der Feind hat eine unserer Terraforming-Stationen angegriffen. Ich bringe Männer dahin, um zu sehen, was los ist.
Dabei sieht man, wie sie mit Jack im Cockpit sitzt und das Schiff durch die Wolken steuert. Colby erzählt weiter.
Ich und 13 führen das Geschwader an. Wenn es zum Kampf kommt, schaffen es bei 9 von 10 Fällen das vorderste Flugzeug nicht nach Hause. Ich versuche nicht viel daran zu denken.
Sie funkt.
Hauptquartier, hier Lima 1-3. Bestätigen, dass der Landeplatz sicher ist. Over.
Ein Mann antwortet über Funk.
Bestätige, achten Sie auf Ihre Sensoren. AWCS meldet 2 T-28 Tarnkappenjäger in Ihrem Einsatzgebiet. Over.
Man sieht, wie die drei Schiffe im Formationsflug anfliegen. Jack sagt via Funk.
Der Landeplatz scheint sicher zu sein.
Colby antwortet.
Terraformer scheint beschädigt.
Die drei Schiffe nähern sich der Station, die auf einem Plateau steht. Die Station scheint zu brennen, denn große Rauchschwaden erheben sich über der Station. Jack weiter.
Beeilen wir uns. Wenn die T-28er hier aufkreuzen, sind wir am Arsch.
Colby funkt in den Bug der 13.
Marines, 5 Minuten.
Über die Überwachungskamera sieht man im Bug 8 Soldaten. Sergeant Howard erhebt sich und befiehlt.
Waffen klar zum Gefecht.
Die Mannschaft entsichert die Waffen und antwortet im Chor.
Waffen klar zum Gefecht.
Einer aus der Mannschaft geht zu seinen Nachbarn und sagt.
Du weißt, in welchem Flugzeug wir sitzen, oder?
Der andere antwortet.
Das ist kein Flugzeug, sondern ein beschissener fliegender Sarg.
Über Funk hört man Colby sagen.
Marines, 1 Minute.
Das Schiff ist im Landeanflug und der Sergeant ruft.
Erstes Team, 10 bis 2. Zweites Team, 2 bis 6. Drittes Team, 6 bis 10. Bereit?
Die Bugklappe öffnet sich und alle stürmen unter Gebrüll raus. Dabei ruft der Sergeant.
Los, los, los!
Er nimmt sein Gewehr in den Anschlag und sichert das Gelände. Dabei ruft er.
AJ, im Auge behalten!
Die beiden anderen Schiffe landen. Via Funk ist das Hauptquartier zu hören.
Lima Geschwader, hier ist Hen House. 2 T-28er nähern sich ihrer Position aus 180 Grad.
Colby funkt an die Männer.
Marines, in Deckung! Schneller Feind in Annäherung!
Plötzlich werden sie beschossen. Einige Männer werden getroffen und es gibt diverse Explosionen. Colby funkt.
Einheiten unter Beschuss! Rückzug für sofortigen Abflug!
Sie sieht aus dem Cockpitfenster, wie eines der Schiffe startet. Dies, obwohl noch nicht alle Marines das Schiff erreicht haben und verzweifelt dem Schiff nachrennen. Sie funkt.
Was tun Sie, 7-0?
Der Pilot des Schiffes antwortet.
Wir verpissen uns!
Sie erwidert.
Nein, am Boden sind noch Soldaten!
In diesem Moment wird das Schiff getroffen und es explodiert. Sie kommentiert es mit
Scheiße!
Die T-28 feuern weiter und überfliegen die anderen Schiffe. Colby funkt.
Alle verbleibenden Einheiten zur 13. Los!
Jack funkt.
2 feindliche Geschwader im Anflug. Die T-28 kommen zurück.
Colby funkt an das Hauptquartier.
Hen House, hier ist Lima 1-3. Wir ziehen uns zurück. Benötigen Luftunterstützung.
Die Marines rennen in den Bug der 13. Jack funkt.
Sie stören unsere Signale. In 15 Sekunden Feindberührung.
Colby startet das Schiff. Plötzlich sieht sie einen Soldat, der das Schiff noch nicht erreicht hat. Sie sagt.
Scheiße, da ist noch einer.
Jack sagt.
Noch 10 Sekunden bis Feindberührung.
Sie versucht das Schiff noch am Boden zu halten und kommentiert mehr zu sich selbst.
Noch nicht.
Der Marine, der zum Schiff rennt, schreit.
Wartet auf mich, verdammt.
Die T-28er sind wieder im Anflug. Es ertönt ein Warnsignal. Jack kommentiert.
Na komm schon!
Die T-28er feuern eine Rakete ab. Der Mann versucht mit einem Sprung im letzten Moment noch auf die offene Bugklappe zu springen. Der Sergeant funkt.
Er ist drin!
Colby funkt.
Aktiviere Leuchtkörper.
Ein Feuerwerk wird von der Lucky 13 abgefeuert, um die Raketen abzulenken und sie lässt sich senkrecht über einen Abgrund fallen.
Es fehlt aber was.
Ah, was fehlt denn?
Weil das erste Raumschiff, das rechts von dem Leitschiff, das wurde schon am Boden getroffen, bevor die Männer wirklich aufsteigen konnten.
Ganz am Anfang?
Ja.
Das ist mir gar nicht aufgefallen. Aber jetzt, wo Sie sagen, es fehlt eines. Ja, genau.
Ich habe Ihnen gespannt zugehört. Kommt's noch? Kommt's noch? Nein, es kam nicht mehr.
Klar, jetzt, wo Sie sagen, es gab ja eine größere Explosion am Anfang, kann mich noch daran erinnern, aber irgendwie habe ich es nicht aufgeschrieben.
Wenn Sie das Kampfgeschwader haben, das ist ja das erste Schiff, und das war der Witz an der Sache, Sie sagte, in 9 von 10 Fällen, erstes Schiff überlebt den Einsatz nicht. Hier ist das offenbar ganz anders und das hat mit der Lock 13 zu tun. Der rechte Flügelmann wird am Boden getroffen, bevor die Soldaten eigentlich wirklich aussteigen können. Und dann kommt ja der Schnitt wieder zum anderen Raumschiff, dass sich dann der Feigling von dannen macht und dann auch getroffen wird. Eigentlich haben sie den rechten und den linken Wingman so verloren.
Also Sie haben absolut recht. Ich bin jetzt nur gerade irritiert, dass Sie von rechten und linken Mann sprechen. Das ist sexistisch, was Sie da sagen.
Ja, Wing Woman.
Wing Thing.
Wing Thing. Ah ja, Wing Sing, Wing Sing, Wing Sing. Da sind wir politisch wieder auf der korrekten Schiene. Ja? Also wir waren dann beim Sturzflug dann.
Also die Lucky 13 fällt, muss man da irgendwo sagen, senkrecht diesen Felsen herunter. Ein Bordinstrument meldet
Flughöhe höher, Flughöhe höher.
Jack sagt angespannt,
Cutter, alles klar?
Colby fixiert ein Loch am Grund des Abhangs und versucht, die 13 da reinzusteuern. Im Hintergrund ist immer noch das Bordinstrument zu hören mit
Flughöhe höher, Flughöhe höher.
Während der Boden des Abgrunds immer näher kommt, sagt Jack doch sehr nervös
Cutter!
Die 13 trifft das Loch und kann sich unter dem Boden in einer riesigen Höhle abfangen. Die T-28er fliegen über den Grund davon. Colby sichtlich erleichtert, dass sie das geschafft hat. Jack kommentiert,
ich mach mir gleich in die Hosen.
Doch plötzlich taucht wieder eines der T-28er auf in der Höhle und feuert auf die 13. Jack schreit,
Gefechtsfeuer, Gefechtsfeuer.
Colby versucht auszuweichen und umfliegt dabei diverse Säulen in dieser Höhle. Die T-28er feuert wieder eine Rakete ab, was von Jack angespannt kommentiert wird mit
Rakete.
Colby versucht angespannt mit sehr gewagtem Manöver zwischen den Säulen der Rakete zu entkommen. Es gelingt ihr und die Rakete explodiert in einer Säule. Sofort nimmt Jack mit einem Bordgeschütz Feuer auf die T-28 auf. Colby ruft angewidert,
Jack, mach sie fertig!
Jack antwortet, während er auf die Maschine feuert,
Verstanden!
Nach einigen Versuchen antwortet er,
Keine Chance, Cutter, die Säulen stehen zu dicht!
Die beiden Flugzeuge beschießen sich und manövrieren sehr eng zwischen den Säulen hindurch. Einige Säulen und ein Teil der Decke brechen ein, doch die Schiffe schaffen es auszuweichen. Aus dem Instrument ertönt die Meldung.
Warnung, Umgebung, Warnung, Umgebung.
Colby funkt an Jack.
Jacko, Säulen unter Beschuss nehmen.
Jack schießt auf die Säulen, die zusammenbrechen und weitere Bereiche der Decke fallen zu Boden. Sie werden aber immer noch von der T-28 verfolgt. Jack sagt,
Die haben uns gleich, Cutter.
Das Instrument meldet immer noch
Warnung, Annäherung, Warnung, Annäherung.
Plötzlich fällt ein großes Stück der Decke auf den Boden und trifft dabei die T-28. Colby kommentiert aggressiv
Das war für dich, du mieser Wichser.
Sie fliegt aus der Höhle raus. Direkt vor ihr fliegt die andere T-28er. Jack funkt angespannt
Direkt voraus. Fuck, wir haben keine Munition mehr.
Colby fliegt einen großen Bogen, dabei werden sie von dem Geschütz der T-28 mehrfach getroffen. Jack funkt angespannt.
Cutter!
Sie antwortet.
Alles gut, Jack.
Sie dreht die 13 auf den Kopf. Die T-28 kommt ihr entgegen. Sie kreuzen sich mit wenigen Metern Abstand. Dabei feuert Colby einige der Leuchtraketen ab, die in das Cockpit der T-28 eindringen und sie zur Explosion bringen. Was die T-28 dann auch zum Absturz bringt. Jack kommentiert.
Schissfaktor 10.
Colby grinst, dreht das Schiff wieder um und fliegt es zurück zum Hauptquartier.
Das war die erste Mission, das war ja ziemlich ein episches, ausgemaltes Kapitel.
Aber auch sehr spannend, fand ich. Also ich habe da richtig mitgefiebert. Auch wenn ich das mit dieser Höhle da irgendwie fand, naja. Aber okay, es sah auf jeden Fall total spannend aus und man hat also richtig mitgefiebert.
Das mit der Höhle, das gibt's ja auch in Star Wars. Gibt's ja das auch irgendwo auf dem Todesstern, wo sie dann eine Höhle fliegen müssen, bevor sich die schließt?
Aber der Todesstern ist ja ein technisches, gebautes Ding. Das sind ja keine Höhlen, sondern die Innereien.
Ja, Innereien durchstreben, aber ja. Ich denke, das ist ein bisschen abgekupfert worden.
Ja, das kann sein, ja.
Also wenn wir schon beim Film sind und nicht beim Comic, gehe immer mehr dahin, dass es ja ein Film ist.
Eher.
Nein, keine Schlussfolgerung. Wir haben gesagt, keine Schlussfolgerung vor dem Ende.
Genau.
Lucky 13 ist in Sicherheit und sie sitzt da im Cockpit, hat den Helm weg und sagt so,
uff, ich lag falsch, was dich betrifft. Ich habe dich völlig falsch eingesetzt,
sagt sie zu ihrem Flugzeug. Und da ist für mich schon der erste Punkt des Kennenlernen und der Wertschätzung des Flugzeuges schon passiert.
Mhm.
Sie haben da, glaube ich, ein bisschen eine andere Haltung, ne?
Nee, ich finde auch, ab da fängt irgendwo die Beziehung an.
Nein, jetzt sind wir uns schon wieder einig, das geht doch gar nicht.
Kommt schon noch. Warten Sie.
Ja, okay. Weil ich ziemlich gekürzt habe, weil das sind so mehr für mich Eckdaten, ist auch im Film so mit Zeitraffer, man sieht da Kameraeinblendungen, wie das Schiff ausgeladen wird, eingeladen wird, ist eigentlich von den Dialogen her nicht so relevant. Es kommen so Informationen, man hat 19 weitere Einsätze geflogen ohne einen einzigen Todesfall. Also das ist schon mal beachtliche Leistung.
Scheinbar, ja.
Offenbar, oder? Und dann kommt auch irgendwann ein Schnitt und dann kommt irgendwie der Major wieder, voller Lobes.
Ich muss schon sagen, sie haben das ziemlich gut gemacht.
Also man kann offenbar im Militär nicht sagen, sie haben das exzellent gemacht, sondern es ist immer da, sie könnten es noch besser machen, dem Hinterton. Geht dann so weiter mit den Einsätzen, es wird eher ein neues, tolles Flugzeug angeboten. Sie sagt,
ich bleibe bei meiner 13, meinem Museumstück, treu. Lucky 13 hat uns immer sicher nach Hause gebracht. Selbst wenn das Feuer so stark war, dass man auf den Schrapnellsplittern vom Cockpit zum Boden hätte gehen können.
Dank dem Untertitel habe ich herausgefunden, dass das Granatsplittern sind. Ich habe Schrapnellsplitter nirgends in einem Wörterbuch gefunden. Haben Sie das gleich gewusst?
Ja, weil bei Iron Man hat er Schrapnellsplitter in Nähe des Herzens und deshalb hat er eine Energiequelle, die das stabilisiert, dass das Schrapnellstück nicht sein Herz durchdringt.
Auf diese Idee bin ich nicht gekommen. Jetzt, was Sie sagen, macht Sinn. Ja, klar.
Und dann wird einer gesagt,
10 Missionen ohne einen Kratzer. Und von da an war die Lucky 13 auch für alle anderen Piloten, die 13, eine Glückszahl.
Man sieht da noch eine Szene, wo sie beim Tätowierer sitzt und sich die 13 eintätowieren lässt und sie ist eigentlich ganz zufrieden mit sich und der Welt. Dann gibt es wieder einen Schnitt. Man sieht dann in einer Mulde Soldaten, die sich verschanzt haben. Er sagt,
wo bleibt unser Taxi? Wir sind unter Beschuss.
Ertönt die Stimme von Colby.
Ich bin schon da.
Der Sergeant antwortet,
Gott sei Dank.
Aus dem Bordgeschütz der Lucky 13 wird ebenfalls heftig geschossen und Colby funkt zurück.
Ich gebe Ihnen Feuerschutz. Holen Sie Ihre Männer an Bord.
Der Sergeant antwortet,
verstanden.
Er ruft den anderen Soldaten zu,
wir sind fertig, Jungs. Pierce, holen Sie ihn raus.
Ein Soldat stützt einen anderen Soldat, der hinkend zur Lucky 13 humpelt. Unter heftigem Feuer ruft einer der Männer,
Beeilung, los!
Aus der Sicht der Überwachungskamera sieht man, wie einige Soldaten sich in den Bug retten können. Colby funkt aus dem Cockpit,
die haben sich neu formiert und kommen schnell näher.
Die letzten Soldaten treffen ein und die Rampe zum Bug schließt sich. Das Schiff hebt ab. Colby funkt.
Henhouse, hier ist Lima 13. Ninja 112 ist sicher. Wir kommen nach Hause.
Die Lucky 13 fliegt davon. Colby fragt über Funk in den Bug.
Sergeant, wie geht es Ihren Männern?
Der Sergeant antwortet.
Alles in Ordnung, Ma'am. Das war knapp.
Auf dem Planeten sind einige Feinde, die in einem Tal eine Flugabwehrrakete abfeuern. Auf die vorbeifliegende Lucky 13. Die Rakete trifft nach einigen Windungen die Lucky 13 am Flügel. Colby versucht, das Schiff auf Kurs zu halten und flucht.
Scheiße!
Diverse Alarme werden ausgelöst und die Anzeige flackert. Colby in höchster Anspannung.
Nein, nein, nein! Nun noch einmal!
Die Lucky 13 strudelt Richtung Boden. Colby ruft weiter.
Nein, nein, nein!
Colby ruft über Funk in den Bug.
Bereit machen zum Aufprall!
Aus den Instrumenten erklingt
Hochziehen, hochziehen.
Doch Lucky 13 schlägt auf dem Boden auf und rutscht über den Boden. Das Bild wird schwarz. Dann ist wieder eine Szene abgeschlossen. Also sind sie abgestürzt.
Sitzt im Cockpit. Er holt sich dann ein bisschen, funkt nach hinten, ob alles in Ordnung ist.
Ja, ist alles in Ordnung, nur ziemlich durchgeschüttelt.
Sie werden dann unter Beschuss genommen. Sie sind eigentlich hilflos den Feinden und dem feindlichen Feuer ausgeliefert. Colby,
Männer, raus aus dem Schiff, ich gebe Deckung, bis die Munition leer ist. Danach sprenge ich sie. Sie bekommen dich niemals.
Und schießt wie wild auf die Feinde. Man sieht auch, dass Kugeln auf die Scheibe prallen, die dann ein bisschen zersplittert. Irgendwann ist die Munition fertig. Es wird ein Loch gesprengt in den Boden vom Cockpit. Sie versucht rauszukommen, ist irgendwo noch an einem Schlauch, klemmt irgendwo fest und sie kann sich erst befreien mit einem Ruck und fällt dann einen Stock tiefer. Da steht sie wieder benommen auf, geht halb kriechend, halb gehend zu einem Handgriff, der grün leuchtet, zieht ihn hinaus und setzt ihn anders ein. Also sie aktiviert die Selbstzerstörung. Sie sitzt vor dem Schiff und sagt,
oh Gott, es tut mir so leid, es tut mir so leid.
Sie flüchtet aus dem Flugzeug, es wird heruntergezogen.
5, 4, 3, 2, 1.
Während dieser Zeit sprintet Colby über die Gegend und kann in einem Graben in Deckung gehen. Erstaunt blickt sie hervor, weil eigentlich das Raumschiff hätte explodieren sollen. Aber das Raumschiff explodiert nicht. Sie sagt für sich selber,
sie will noch nicht gehen.
Dann wird heftigst wieder geschossen von beiden Seiten. Die Feinde gehen alle zum Flugzeug, besteigen die Flügel und haben so eine bessere Schussposition. Colby wieder fluchend.
Ihr Bastarde, ihr kriegt sie nicht, geht runter von ihr.
Offenbar hat das Flugzeug so lange gewartet, bis alle Feinde bei ihr oder auf ihr standen und Colby sagt plötzlich,
Deckung!
In dem Moment explodiert das Flugzeug und alle Feinde sind umgekommen. Die restlichen Soldaten und Colby gehen zu der Explosionsstelle. Das hat so einen Krater gegeben, sie gehen durch einen Staubnebel. Was ich irgendwie noch schön fand, im Kraterboden sind so die Überreste. Das Flugzeug haben hell geglüht, sah aus wie ein Sternenhimmel. Der Nebel hat sich langsam verzogen, man hat immer besser den Krater gesehen und die Reste des Flugzeuges. Colby sieht sich suchend um und findet die Tafel mit der 13-02313. Und sagte,
ich wurde geehrt mit einer Tapferkeitsmedaille und sie haben uns alle zusammengeflickt und ich bekam das neue Top-Raumschiff, aber ich würde jederzeit wieder tauschen zu Lucky 13.
Und dann ist es fertig.
Ganz fertig, ja.
Kommen wir doch zu den Darstellern.
Mhm.
Autor Markus Kloos. Der hat ja schon die Gestaltwandler, Shapeshifters gemacht. Das haben wir dort schon erklärt. Das ist ein Deutscher, der in die USA ausgewandert ist und dort als Science-Fiction- und Fantasy-Autor vor allem auf dem militärischen Gebiet tätig ist. Unsere Meinung kann in der Folge von Gestaltwandler nachgehört werden.
Wenn ich jetzt so den Marco Kloos so jetzt vom Gestaltwandler und jetzt, ich denke, der wollte immer zum Militär und konnte nicht, er durfte nicht.
Ja, ich habe meine Meinung schon letztes Mal gesagt, wie ich ihn politisch einstufe.
Ja, genau.
Zum Drehbuch. Philipp Galat.
Schweden.
Und mehr darf ich nicht dazu sagen, sonst bekomme ich Krieg mit Herrn Huber. Der erste Regisseur war Jerome Chen, zuständig bei Contact und Godzilla für die Computergrafik. Bei Stuart Little und Beowulf war er für die visuellen Effekte zuständig. Im Trailer, den man bei uns in den Shownotes findet, sieht man ihn kurz, wie er ein paar Worte zu dem Film macht. Also man merkt schon, dass als Regisseur ein grafischer Mensch dabei war. Denn das Produktionsstudio, niemand geringeres als Sony Picture Imageworks, der größte Produzent von Animationsfilmen. Dann die Figuren. Leutnant Colby wurde von Samira Wiley gespielt. Ich bin ein großer Fan von Samira Wiley. Den meisten Leuten dürfte sie bekannt sein, weil sie hat bei Orange is the New Black mitgespielt. als Pussy Washington, als kindliche Frau, die sie dort gespielt hat. Leider viel zu früh im Film gestorben. Dann hat sie in der Hulu-Serie The Handmaid's Tale mitgespielt. Da wir hier kein Hulu empfangen können, habe ich nie gesehen, leider. Ich finde sie eine extrem gute Schauspielerin. Die kann mit einem Augenaufschlag Romane erzählen und das mag ich. Und auch sehr sympathisch, meine Meinung. Die deutsche Sprecherin Julia Kaufmann startete als Synchronsprecherin bereits mit 9 Jahren. 2007 erhielt sie die Synchronsprecher-Fanpreis als Neuentdeckung des Jahres für die Rolle Die Silhouette. In der Synchrondatei ist sie mit 671 Rollen aufgeführt. Also das ist eine Frau, die doch einiges getan hat. Und wenn man so die Liste durchschaut, das ist eine sehr bekannte Stimme und ich finde auch eine der schönsten Frauenstimmen, die ich kenne.
Bin ein bisschen noch hängen geblieben beim Augenaufschlag. Ich habe den Roman noch nicht fertig gelesen. Sie haben ja gesagt, Sie kann mit einem Augenaufschlag einen Roman lesen. Ich bin immer noch am Lesen.
Wie viel Zeit brauchen Sie? Dann kommen wir zu Jack Lee, Chief Warrant Officer. Originalsprecher war Daisuke Dui. Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Er wurde in Kuwait City geboren. Zuerst zogen seine Eltern, als er 2 Jahre alt war, nach Japan und als er 8 Jahre alt war, nach Sacramento in Kalifornien. Er studierte Theaterwissenschaft in Rio American High School und setzte sein Studium am American River College fort. Er hat da eigentlich ganz vieles gespielt, ist auch ein bekanntes Gesicht, hat man sicher auch schon gesehen. Ich gehe jetzt nicht die ganze Liste durch, kann man bei uns in den Shownotes nachlesen. Die deutsche Stimme war Valentin Stilu. Ich nehme an, dass man das so ausspricht, auch wenn es komisch klingt. Er ist 1975 in Hamburg geboren und derzeit lebt er in Berlin. Er ist Werbe-, Hörspiel- und Synchronsprecher. Dazu ist er Komponist und Musikproduzent. Er hat diverse Werbespots gesprochen, zum Beispiel für Nike und Mezzomix. Ist auch eine Stimme, die man kennt, wenn man auf Stimmen achtet. Und wir haben natürlich alle Soldaten etc. aufgeführt und die dementsprechenden Schauspieler. Und das gibt es natürlich hier ganz viele. Ich erspare uns da jetzt detailliert durch diese einzelnen Leute durchzugehen, weil so spannend fand ich die nicht und auch nicht herausragend. Einzig, was mir aufgefallen ist, ist der letzte Eintrag in der IMDb. Dort stand nämlich Schlampe Betty. Ich habe mir lang überlegt, Schlampe Betty, wer war das?
Habe ich nicht herausgefunden.
Nachdem, dass ich mir die Stimme sehr genau angehört habe, das war die Computerstimme, die da dauernd sagt,
hört ihn.
Und wieso wird das Schlampe Betty?
Keine Ahnung.
Aber das ist ja absolut sexistisch.
Fand ich auch, weil ich finde, Melissa Sturm, die englische Schauspielerin, die das gemacht hat, die hat das sehr gut gemacht, weil man muss so auch irgendwo so die mechanische Stimme so irgendwie hinbekommen. Mhm. Ich fand es eine gute Stimme, hat mir gefallen. Aber dass man die als Schlampe Betty bezeichnet, I don't know, also habe ich nicht begriffen. Aber das war die Crew.
Aber mit der Schlampe Betty, da könnten wir gewisse Thesen verknüpfen.
Jetzt dürfen Sie anfangen mit Ihren Thesen.
Da ist wahrscheinlich irgendein frustrierter Mann, der von der Betty abgeblitzt ist. Da hat er ihr wahrscheinlich noch eins ans Bein gepisst.
Das fand ich jetzt sehr speziell. Ich denke, das liegt am Regisseur, wie die Rollen besetzt wurden. Colby, eine Frau, was ja nicht sein musste, also das hätte auch ein Mann spielen können. Dann noch eine schwarze Frau.
Also sein Holzfäller.
Ja, also sie ist ja the hero, fand ich sehr gut. Jacko oder Jack, ein Asiate. Und ich fand das unheimlich erfrischend, dass nicht dauernd diese doofen, weißen Figuren überall auftauchen. Nur der Major war weiß. Der hätte man jetzt auch noch...
Und Vulkanier wäre noch.
Also man muss nicht dauernd diese weißen Leute herumhüpfen lassen.
Holzfällerhemden und breiten Kinn und dummen heroischen Blick.
Genau, das ist einfach das falsche Framing. Wurde zwar auch geflucht und das gehört natürlich auch irgendwie zu dieser Armeegeschichte ein bisschen. Aber gegenüber anderen Folgen war es doch sehr im Rahmen. Also ich fand das angenehmer.
Das Fluchen hat auch irgendwas mit psychischem Zustand zu tun gehabt. Man hat nicht prinzipiell geflucht, sondern hat in einer bestimmten Situation geflucht.
Das hat mich dieses Mal weniger gestört als auch schon.
Also für mich ist so die Beziehung von dem Raumschiff von Lucky 13 zu Colby überstrahlt die ganze Geschichte. Also das ist eigentlich so das, was auch die Geschichte für mich ausmacht. Mhm. Der ganze Kriegsmist hintendurch kann man vielleicht auch anders erzählen, aber in der Form halt vielleicht nicht. Und eigentlich sagen, dass man sich auf jemanden verlassen kann und auch an jemanden glauben darf, dass es auch so funktioniert. Und zeigt auch, wenn man überzeugt ist von etwas, dann kann das funktionieren. Und was auch für mich noch fantastisch war, niemand wollte das Raumschiff. Sie gab nicht sehr viel auf das Geschwätz oder auf Aberglauben und so weiter von 13. Ist noch irgendwie erstaunlich für eine amerikanische Produktion, wo wir ja wissen, dass die Amerikaner, die spinnen ja, es gibt zum Teil keinen 13. Stock, die sind sowas von abergläubisch, das Thema aufgegriffen worden ist und sagen, es kann was ganz anderes sein, es kann auch was Gutes sein. Das fand ich irgendwie spannend. Also das hat für mich die Geschichte mehr getragen als, haben sie jetzt die Leute gerettet oder war sie eine Heldin oder was auch immer. Das war so für mich so das Resümee von der Geschichte. Offenbar hat das Raumschiff wirklich ein Eigenleben gehabt. Am Schluss ist es ja explodiert, sich geopfert für alle anderen.
Aber die Vermenschlichung einer Maschine ist ja schon irgendwie krank. Ich habe auch mit Computer zu tun und wir wissen alle, Computer haben auch so ihre guten Tage und ihre schlechten Tage. Ich finde es einerseits sehr schön in dieser Geschichte, dass abgehandelt wurde, weil sie ja so am Anfang fand, sein Quatsch, und dann doch irgendwie so eine Beziehung zu diesem Ding aufgebaut hat.
Mhm. Aber von der philosophischen her wäre ja auch im Film iRobot wieder dann die Vermenschlichung oder hat ein Maschinen ein Eigenleben, das wird ja dann gut dargestellt.
Was ich mir aber noch gefragt habe, ist, wieso redet man hier von Weltraum? An und für sich hätte die ganze Story auch schlicht auf der Erde stattfinden können. Jetzt mal abgesehen von dieser Höhle, die halt mir nicht bekannt ist, dass es die irgendwie gibt. Aber das ist auch der einzige Grund. Diese Schiffe sehen ja aus wie eigentlich normale Flugzeuge. Mhm. Das hat eigentlich nichts mit Weltraum zu tun.
Das ist ja eine Terraforming-Station. Und Terraforming bedeutet, einen Planeten so umzugestalten, dass er für die Menschen nutzbar und lebbar wird.
Das ist mir absolut klar. Wenn jetzt im Film das nicht als Terraforming-Station bezeichnet worden wäre, sondern einfach als Station XY, hätte das null Unterschied gemacht.
Absolut richtig. Und wenn man dann die Höhle sieht, dann hätte man auch sagen können, das ist ein Seerosenteich ohne Wasser.
Ja, aber in dieser Dimension, das wäre doch eher speziell, aber okay.
Na, vielleicht sind die Flugzeuge ganz klein. Und das Ganze spielt sich in einem Vorgarten mit einem ausgetrockneten Seerosenteich.
Und das nicht in einem Science-Fiction.
Das ist ja auch Science-Fiction. Ja, aber es hätte ja sein können, oder?
Für mich ist es kein Weltraum-Movie, auf jeden Fall. Aber was sagen Sie denn zu der Machart? Weil die fand ich doch eher sehr speziell.
Ja, es ist für mich ultra realistisch. Es ist kein Comic mehr.
Ja, gerade wenn man sie im Cockpit sieht und sie in Großaufnahme, ist man im ersten Moment erstaunt und findet, wow, bis man die Making-ofs anschaut und sieht, es ist auch nicht gezeichnet, das ist wirklich ihr Gesicht. Also das ist Film. Und darum macht das so einen absolut realistischen Eindruck. Auch wenn man genau hinschaut, es gibt zum Teil Sequenzen, wo sie gezeichnet sind, dort sieht man es sofort.
Es hat für mich einfach nichts mehr mit Comic zu tun. Es ist definitiv ein Film.
Ja.
Und weil es so ein Film ist und wirklich ein Film, macht es auch so schwierig, irgendwelche Empfehlungen zu Comics zu machen. Also ich habe keinen Comic gefunden, der mich jetzt irgendwie anspricht oder vergleichbar mit dem Film. Ja, ich habe nichts gefunden. Entschuldigung.
Ja, dann gibt's halt dieses Mal kein Comic zu lesen. Kommen wir zur Bewertung.
Ach, zwei Herzen schlagen in meiner Brust. Dass es in eine Kriegsszenerie eingebettet wurde, ödet mich eigentlich an. Dennoch hat die Geschichte zwischen Colby und dem Lucky 13 für mich die stärkere Präsenz gehabt als das ganze Kriegsgeschehen. Und die Spannung war da von dem ersten Einsatz durch die Säulen, oder den Rosenteichblättern durchzufliegen, da war wirklich die Spannung da. Also ich würde sagen, top. Ein bisschen schwach fand ich so den Mittelteil, wo, ja, nicht ausgeprägt. Und dann Luftfeuerwerk fand ich auch wieder stark. Leider eben in einer Militärsache und leider eben nicht mehr im Bereich des Comics. Also das muss man schon sagen. Das sind so für mich Abstriche. Ich habe nur 2 Daumen, einen halb hoch und 1 runter. So in der Art gibt das für mich knapp positiv.
Aber noch positiv.
Aber noch positiv, weil es ist wirklich gut gemacht. Bei Ihnen?
Da sind wir gar nicht so weit auseinander mit unserer Einschätzung. Also ich fand den Film auch sehr gut gemacht, spannend. Die Geschichte ist an und für sich sehr kurzweilig erzählt. Man ist da wirklich voll dabei, mitzufiebern. Von den Schauspielern super gemacht. Also eben 2 wirklich tolle Hauptschauspieler, die da ihr Können wirklich voll zur Geltung bringen. Ich gehe mit Ihnen einig, hat nicht sehr viel mit Comic zu tun, was mich natürlich nicht stört, das ist so Ihr Bereich. Machart, alles zusammen wirklich super, also da war ein wirklich sehr professionelles Team dahinter. Abstriche gibt es gleich wie bei Ihnen, beim Marco Kloss. Ich halte von ihm sehr wenig. Das Ganze in eine militärische Story, kriegsfilmartig zu verpacken, ist unnötig. Und widert mich zutiefst an. Diese Beziehung zwischen einem Ding und der Pilotin kann man anders erzählen. Das muss man nicht in eine gewaltverherrlichte Story verpacken. Also das ist widerlich. Ich frage mich bei solchen Sachen, wie kann so ein Top-Team ihre Lebenszeit und ihr ganzes Können bei einer so schlechten Story vergeben? Für die Macher ganz klar Daumen hoch. Für den Inhalt der Story, also eben das Militärische, ganz klar Daumen runter und so bleibe ich irgendwo waagrecht. Und mit Ihnen zusammen sind wir so ganz knapp.
Genügend.
Aber ganz knapp.
Ja, da sind wir uns schon wieder mal einig.
Ja.
Machen wir ein bisschen Angst, so viel Einigkeit.
Aber bei der nächsten Folge, Zimba Blue, das ist ja wieder eher eine umstrittene Folge, Könnte es sein, dass wir uns nicht einig sind.
Genau. Und so danken wir allen Zuhörern und Zuhörerinnen und in dem Sinn sage ich mal auf Wiederhören.
Ich wünsche ebenfalls einen wunderschönen Abend und weiterhin viel Spaß.